Hallo und herzlich willkommen zurück bei Listen to Wissen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich früher das Wort Bindegewebe gehört habe, dachte ich vor allem an Zellulite, also an die sogenannte Orangenhaut. Und auch schon während ich das ausspreche, sehe ich gedanklich direkt Supermarktregale voll mit Klatschmagazinen vor mir, auf den Covern Promis in möglichst ungünstigen Situationen von Paparazzis am Strand abgelichtet. Dr. Lena Kortz hat meinen Blick auf das Bindegewebe dankenswerterweise stark verändert. Denn durch sie weiß ich, dass das Bindegewebe eine große und auch lange unterschätzte Rolle im Kampf gegen Krebs spielen kann. Wie sie im Rahmen ihrer Dissertation an der Universität und der ETH Zürich zu dem Ergebnis kam, dass einige Bindegewebszellen Krebs fördern, während andere ihn im Wachstum hemmen können. Und was das mit der Zeit der Corona-Pandemie zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen, Lena Kortz.
Hallo, freut mich, dass ich heute dabei bin.
Ja, es freut mich, dass du heute bei uns bist. Du hast ja kürzlich den ersten Preis beim Deutschen Studienpreis gewonnen, nämlich 2024 im Bereich Natur- und Technikwissenschaften. Und das ist so frisch, da kann man nochmal herzlichen Glückwunsch sagen, Lena.
Vielen Dank, ja.
Wir freuen uns sehr darauf, dass du heute mit uns über deine Forschung und auch deine wissenschaftliche Karriere sprichst. Du hast dich ja in deiner Promotion mit der Frage beschäftigt, welche Rolle spielen Bindegewebszellen, die sogenannten Fibroblasten mit B, habe ich gelernt, dank dir, bei Lungenkrebs. Kannst du das mal kurz erklären, was du dir da so vorgenommen hast?
Also es ist so, früher war es halt so, man hat sich den Krebs angeguckt, indem man sich die Krebszellen angeguckt hat. Ganz, ganz früher, vor 100 Jahren, hat man den Krebs halt einfach rausoperiert, wenn es möglich war. Und das war so die Heilungsmöglichkeit, die es gab. Und in den letzten Jahren ist dann halt immer mehr raufgekommen, dass auch alles, was drumherum ist, ganz wichtig ist. Also das war erstmal das Immunsystem, dann gab es ja auch Immuntherapie, die hat neulich ihren 10. Geburtstag gefeiert. Irgendwann ist es dann immer mehr in den Fokus gerückt, dass halt auch alles, was quasi den Tumor da hält, wo er ist oder wo was Organe da hält, wo sie sind, das Bindegewebe auch eine Rolle spielt und auch den Krebs beeinflussen kann im Wachstum und wie gut das Immunsystem den zum Beispiel angreifen kann.
Du hast dich dann intensiv eben mit dieser Rolle der Bindegewebszellen bei Brustkrebs und Lungenkrebs beschäftigt. Dass das halt so eine zentrale Rolle spielt, ist dann irgendwie eine neue Erkenntnis. Wie kam es denn dazu, dass du dich diesem Thema gewidmet hast?
Also ich habe damals, als ich meinen Master gemacht hatte in England, das war noch in Immunologie. Und das hat ja jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit dem Bindegewebe zu tun. Hat es auch nicht. Und ich habe damals dann einfach nach einer Doktorarbeit gesucht, einem Labor, was interessant ist. Ich wollte ganz gerne was mit Bildgebung machen. Also wir reden da eher von Imaging. Dann gab es halt in Zürich irgendwann diese Stelle. Und dann hatte ich mich da beworben und fand das irgendwie so ganz interessant, was das Labor macht, weil die Methode ist halt ziemlich einzigartig da. Dann hieß es so, ja, also wir haben da dieses Kollaborationsprojekt mit noch ein paar anderen Laboren in der Schweiz. Und ja, das sind Fibroblasten und Imaging und ja, wäre das was für dich? Und dann habe ich halt so gedacht, ja, Fibroblasten, ich weiß, was das ist. Also ich hatte nicht so viel im Studium drüber gelernt und habe dann gedacht, ja, das klingt ja eigentlich ganz spannend. Und so hat es dann irgendwie angefangen damals.
Was genau sind denn Fibroblasten? Wie sehen die aus und warum sind die dann so wichtig, wenn es zum Beispiel um Krebs geht?
Fibroblasten sind ganz einfach gesagt Bindegewebszellen. Das heißt, die sind der Hauptbestandteil vom Bindegewebe und sie produzieren das Bindegewebe auch. Also das Bindegewebe besteht sowohl halt aus Zellen, aber auch aus sogenannter extrazellulärer Matrix. Vielleicht hat man schon mal was von Kollagen gehört. Das kommt vielleicht öfters mal in so einer Hautwerbung oder so, Hautcremes. Und
ja, viel im Beauty-Bereich auf Instagram oder so. Oder in der
genau,
Werbung.
Genau. Und das ist letztendlich alles, was das Bindegewebe anspricht. Und die Fibroblasten produzieren diese ganzen Kollagene etc. Die sind einfach, das ist ein Zelltyp, der ist ein recht lang. Also verschiedene Zellen haben verschiedene Formen. Zum Beispiel Blutzellen sind eher rund, also Blutimmunzellen sind rund und Fibroblasten sind halt einfach sehr spindelig und lang.
Okay, dann haben wir schon mal eine kleine Vorstellung davon. Ich habe ja auf der Webseite des Deutschen Studienpreises gelesen, dass dir das System oder das nicht vorhandene System dieser Fibroblasten anfangs zu chaotisch war. Und das war der Grund, weshalb du dir dann ein Klassifizierungssystem ausgedacht oder entwickelt hast, eben um dieses Chaos zu ordnen. Inwiefern hat also dein Ordnungssinn am Ende zu bahnbrechenden Ergebnissen in der Forschung geführt?
Also der Ordnungssinn Ich würde mich jetzt nicht als unglaublich ordentliche Person beschreiben, auch bei mir in der Wohnung liegt auch was immer mal rum. Das ist jetzt nicht so, dass ich hyperordentlich und strukturiert bin.
Nicht Marie Kondo-Style.
Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist mir, glaube ich, zu kompliziert und zu viel Arbeit. Bisschen Chaos, glaube ich, auch ganz gesund. Es war so, dass ich ja quasi Fibroblasten mit dieser Imaging-Methode angucken sollte im Krebs. Und die Imaging-Methode ist ganz cool, weil man sich 40 Proteine gleichzeitig angucken kann. Wenn man herkömmliche Mikroskopie betreibt, sind das eher so 3-4 Dinge, die man sich gleichzeitig angucken möchte oder kann. Bei 40 denkt man jetzt erstmal, das ist total viel. Aber wenn man sich halt viele verschiedene Dinge gleichzeitig angucken will, wo sind die Krebszellen, wo sind verschiedene Immunzellen und was gibt es für viele verschiedene Fibroblasten, ist man dann doch auch irgendwie recht limitiert mit diesen 40 Möglichkeiten. Und ich wusste halt auch gar nicht so genau, was ich mir jetzt alles angucken soll. Also ich habe am Anfang sehr, sehr viele Paper gelesen, also Veröffentlichungen von anderen Forschungsgruppen. Und dann habe ich halt irgendwann so eine ewig lange Liste gehabt mit allen möglichen Proteinen, die diese Fibroblasten identifizieren können. Weil es halt auch so ist, es gibt für Immunzellen ein Protein, das alle Immunzellen beschreibt und alle Epithelzellen werden von einem Protein beschrieben, aber für Fibroblasten gibt es halt nicht so dieses einen Marker, dieses eine Protein. Und dann war ich irgendwann ziemlich frustriert, weil ich gar nicht wusste, was soll ich denn jetzt machen und irgendwie können wir das gar nicht richtig anschauen. Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, was gibt es noch vielleicht für Datensätze. Und dann war auch noch Covid, das heißt, da war Lockdown, wir durften nicht ins Labor. Und dann musste man sowieso mit dem arbeiten, was man von zu Hause machen konnte. Und da war es dann ganz praktisch, dass es viele Datensätze gab, die quasi online sind, die man sich runterladen kann, wo man dann analysieren kann, was es da so an Fibroblasten gibt. Und wir hatten auch so einen Datensatz im Labor, den ich mir dann angeschaut habe und dann so fing das quasi an, dass ich einfach aus der Not heraus, dass ich mir verschiedene Marker anschauen musste, die runterbrechen musste, dass es dann so quasi entstanden ist.
Okay, und wie stelle ich mir das dann vor? Wie so eine Excel-Liste oder hast du dir dann Bilder angeschaut, weil du von bildgebenden Verfahren sprichst? Wie hast du da im Homeoffice sozusagen vorm Computer gesessen?
Also was ich im Homeoffice gemacht habe, das waren Datensätze, das waren Sequenzierdaten. Da kann man sich vorstellen, quasi es gibt ungefähr 20.000 Gene im menschlichen Körper und wir können die Genaktivität mit Methoden wie Einzelzell-RNA-Seq, Single-Cell-RNA-Sequenzierung, können wir die Genaktivität von einzelnen Zellen, von allen Genen sozusagen messen. Diese Datensätze, hat nichts mit Bildgebung zu tun erstmal, aber dann hat man quasi, ja, du kannst dir vorstellen wie eine Excel-Tabelle oder eine Matrix, du hast die ganzen Zellen und dann alle deine Gene, die analysiert wurden und dann halt, wie aktiv die sind, wie die Expressionsrate ist.
Und was war dann irgendwann dieser Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich hier so ein Klassifizierungssystem und das ist ja ein wichtiger Beitrag jetzt für die Forschung oder wo du das vielleicht dann mit deinem Team irgendwie besprochen hast und dann hat jemand gesagt, wow, das ist aber eine neue Errungenschaft. Wie kam das irgendwie dazu?
Also erstmal der Datensatz in unserem Lab, der war von Brustkrebs. Und da hatte ich dann irgendwann recht robust verschiedene Fibroblasten halt identifiziert. Und dann war halt so ein bisschen die Überlegung, hey, vielleicht sollten wir mal gucken, ob das auch in anderen Krebsarten so ist. Und dann habe ich halt noch mehr öffentliche Datensätze angeschaut und mich da sozusagen durchgewurschtelt. Und dann irgendwann halt festgestellt, hey, okay, ich sehe die Fibroblasten, die ich jetzt in Brustkrebs gefunden habe, auch in Lungenkrebs und in Bauchspeicheldrüsenkrebs und in Darmkrebs zum Beispiel. Das fand ich halt irgendwie faszinierend, weil es sind ja schon verschiedene Organe, aber man findet trotzdem ähnliches Bindegewebe dort.
Daran merkt man dann, dass sozusagen öffentlich zugängliche Datensätze auch total wichtig für Forschung sind, oder?
Ja, die sind extrem wichtig, ja. Und das Tolle ist auch, also diese Datensätze, die ich hergenommen habe, die Forschungsgruppen hatten nicht Fibroblasten analysiert. Die haben einfach quasi das gesamte, sie reden vom Tumor Microenvironment, also das denken die Krebszellen und alles drumherum quasi sequenziert, die Genaktivität der einzelnen Zellen. Und da sind halt auch Fibroblasten drin und das war vielleicht so ein paar Beisätze in diesen Veröffentlichungen. Aber für mich war das halt gut, weil dann konnte ich halt da selber drin rumsuchen. Also.
Und gab es dann was? Also jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, was im Grunde besonders war. Aber was würdest du sagen, was hat dich dann so bei deinen Untersuchungen überrascht und was war auch zu erwarten?
Also was mich ja teilweise überrascht hat, aber auch gleichzeitig wieder nicht, ist halt, dass das Bindegewebe in verschiedenen Organen doch recht ähnlich ist, dass wir die gleichen Fibroblasten dort finden. Aber gleichzeitig hatte ich auch viel Literaturrecherche betrieben und hatte dort gesehen, dass halt verschiedene Proteine oder Gene, die diese Proteine kodieren, immer wieder auftauchten. Also es war schon so, okay, da hatten sich auch verschiedene Krebsarten angeguckt und so ein bisschen Konsens gibt es da. Was ich aber gerade in dem zweiten Teil meiner Arbeit, wo ich mir wirklich die klinische Relevanz von den Fibroblasten in Lungenkrebs angeguckt habe, interessant fand, war, dass es so klare Unterschiede gibt, was das Überleben von Patienten angeht, je nachdem, wie diese Fibroblasten sich zusammengesetzt haben, was dann die welche unterschiedlichen Typen da waren. Und dass es auch auf Chemotherapie zum Beispiel einen starken Effekt zu scheinen hat. Also da gab es eine sehr starke Korrelation. Das fand ich schon wirklich faszinierend.
Worin unterscheidet sich dann dein Forschungsansatz von anderen Ansätzen in diesem Feld?
Also es haben sich natürlich schon andere Gruppen auch vorher Fibroblasten angeguckt, auch mit teilweise ähnlichen Methoden, gerade mit diesem Single-Cell-RNA-Seq. Aber es hat halt jeder so ein bisschen benannt, die Kaftypen benannt, wie sie wollten. Da hießen die dann auch gerne mal Kaf, also krebsassoziierter Fibroblast A, B, wenn es dann zwei Gruppen gab. Und ich habe halt in meinem Ansatz eher darauf geguckt, dass es halt wirklich nicht nur auf Brustkrebs spezifisch ist, sondern in anderen Krebsarten spezifisch ist und das gleich auch zu finden ist. Und dann halt wirklich noch dieser Imaging-Teil da drauf, dass man dann gucken kann, wo diese verschiedenen Kaftypen zu finden sind im Bindegewebe.
Imaging, darüber müssen wir nochmal sprechen, weil ich persönlich habe jetzt natürlich nicht viel Erfahrung mit so bildgebenden Verfahren. Du hast ein neuartiges bildgebendes Verfahren verwendet, das nennt sich, und korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch sage, Imaging Mass Cytometry, also kurz IMC, genau. Oder IMC.
Imaging Mass Cytometry.
Was ist das genau für ein Verfahren?
Das ist ein Verfahren, das in den Grundzügen auf dem basiert, wie herkömmliche Fluoreszenzmikroskopie funktioniert. Das wurde von meinem Doktorvater entwickelt. Er hat das dann auch groß gemacht. Und wenn man bei uns im Feld Imaging betreibt, passiert das häufig indirekt. Das heißt, man will sich Proteine angucken. Also Proteine sind auf und auch in Zellen drin. Diese Proteine können von Antikörpern gebunden werden. Und diese Antikörper sind dann quasi jeweils spezifisch für ein Protein und haben häufig entweder selber schon ein Fluoreszenzmolekül da dran oder man nimmt einen anderen Antikörper, der diesen ersten Antikörper bindet, der ein Fluoreszenzmolekül quasi angeklebt hat. Und so kann man dann sozusagen indirekt diese Proteine zum Leuchten bringen über Fluoreszenz und das dann ganz unter dem Mikroskop sehen. Und da ist halt das Problem, dass wir vom Lichtspektrum abhängig sind. Also wir sind halt da limitiert. Wir können 3, vielleicht 4 Farben gleichzeitig gut angucken, ohne dass es anfängt sozusagen von einer Farbe in die andere reinzubluten. Also dass es so ein bisschen die Farben verwischt. Und dann können wir nicht mehr sagen, ob das sehr spezifisch ist. Was jetzt der Unterschied ist, ist, dass bei uns die Antikörper nicht mit Fluoreszenzmolekülen oder ja angebappt sind, dass sie da dran kleben, sondern bei uns haben wir beim IMC Schwermetalle, die quasi an diese Antikörper dran geklebt werden sozusagen. Dann kommen wir nicht mit dem Mikroskop und gucken uns quasi an, weil wir können die Schwermetalle natürlich nicht sehen, sondern was wir machen ist, dass wir das Gewebe, was wir angucken, wird in eine Maschine geschoben und dann kommt ein Laser und der Laser schießt Pixel für Pixel, Reihe für Reihe ab. Und dadurch entstehen sozusagen Ionenwolken und die Ionenwolken können dann in ein Massenspektrometer gehen und da können dann quasi für jeden Pixel kann gemessen werden, welche Schwermetalle in diesem Pixel vorhanden sind. Und dann können wir halt über 40 Schwermetalle gleichzeitig messen. Das ist das, was momentan mit reinen Schwermetallen ungefähr machbar ist. Und das heißt, wir haben dann quasi 40 Bilder sozusagen in einem. Also das kann man sich sowieso Schichten vorstellen hinterher mit den Bildern und dann jeder Kanal hat dann ein anderes Muster, je nachdem, wo diese Metalle zu finden waren.
Okay, ich wollte gerade sagen, das klingt so komplex. Was sehe ich dann? Sind dann auch verschiedene Farben sichtbar oder ist es einfach so ein Muster?
Das ist eigentlich kein Schwarz-Weiß, nicht 0-1, sondern halt wirklich so eine Art Grauskala, was man dann rauskriegt. Also das wird einfach zusammengerechnet. Für jeden Pixel gibt es für jeden dieser 40 Kanäle sozusagen einen Wert, der in diesem Pixel detektiert wurde, an Ionen. Und ja, dann kann man halt hinterher über Programme das Ganze einfärben und dann kann man das auch übereinander legen und verschiedene Kanäle auswählen und dann die Farben auch selber bestimmen.
Du hast mir ja auch im Vorgespräch schon erzählt, dass dir das wichtig war, was zu machen, wo man was sieht in der Forschung, oder? Warum interessierst du dich so für sowas?
In der biologischen Forschung, in meinem Feld, biomedizinischer Forschung, ist vieles so ein bisschen, man muss den Glauben daran behalten. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt DNA isoliert zum Beispiel, man sieht das ja nicht. Also man hat dann irgendwie sein Tube, sein Röhrchen, sag ich jetzt mal. Und man fängt vielleicht noch an mit Zellen und dann hat man ganz viele Zellen, die klumpen zusammen. Dann sieht man so eine Art Pellet in dem Gefäß. Aber immer weiter, je mehr man das aufreinigt, man sieht halt nichts. Man muss dann glauben, dass es da ist und man kann es dann hinterher auch messen, dass da DNA zum Beispiel ist. Aber es ist halt jetzt nicht so, was greifbar ist. Und das ist alles schön und gut und es gibt da großartige Methoden, aber ich finde es halt immer sehr schön, wenn man das wirklich selber sehen kann, dass man so wirklich so, okay, das ist da jetzt wirklich. Das ist vielleicht mit dem Mikroskop noch greifbarer als jetzt mit dem IMC, wo man dann wieder, dann misst man alles, hat da seine Pixel und dann tut man es, die Daten in ein Programm und dann sieht man erst, was man da gemacht hat. Aber ja, es war mir irgendwie wichtig und das mag ich auch eigentlich ganz gerne, dass man irgendwie dann das verstehen kann. Außerdem ist das...
Dass es nicht so abstrakt bleibt, ne?
Genau, es ist nicht so abstrakt. Und außerdem, was halt gleichzeitig zu diesem Erkenntnis, dass halt das Tumor Microenvironment, alles um den Tumor auch wichtig ist, ist halt auch immer mehr aufgekommen, dass es auch wichtig ist, wie das strukturiert wird. Also das habe ich auch gesehen, dass es gab so einen Fibroblasten, einen Kaff-Typen, der den Tumor sozusagen abgekapselt hat. Und das hätte ich halt nie rausgefunden, wenn ich das nicht hätte sehen können.
Also war dieses System natürlich sehr hilfreich für deine Forschung. Wo gab es dann vielleicht auch Probleme damit? Also bist du auch an deine Grenzen damit gestoßen?
Ja, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Also ich glaube, in der Forschung, man sagt immer so, ja, man braucht eine hohe Frustrationstoleranz und das ist auch einfach so. Also es gibt natürlich gute Tage, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich wirklich was geschafft. Und dann gibt es Tage und auch mehrere Tage oder Wochen, wo einfach gar nichts funktioniert. Also zum Beispiel diese Antikörper zu identifizieren, mit denen man wirklich schön Bildgebung betreiben kann, das hat halt, ich glaube, ich habe da ein Dreivierteljahr oder so dran gesessen, bis ich wirklich diese 40 oder 40 plus Antikörper zusammen hatte, um dann sicher zu sein, dass die wirklich auch das quasi binden, was sie binden sollen und nicht irgendwo sonst wo dran binden. Das ist halt sehr lange, also da gab es ein Protein, da habe ich, glaube ich, 5, 6, 7 verschiedene Antikörper ausprobiert, alles, was es so gab auf dem Markt. Und letztendlich hieß es, habe ich dann ja entscheiden müssen, den Marker müssen wir jetzt rausschmeißen, so leid es mir tut, weil da gab es einfach nichts dafür, das den bindet. Das war halt ein bisschen traurig. Aber mein Chef hat mal gesagt, solange am Ende der Woche oder am Ende vom Monat es im Net Positiven ist, dann kann man zufrieden sein.
Ja, kann ich verstehen. Wie ist dann deine Forschung bei der Forschungsgemeinschaft angekommen und wie geht es jetzt damit weiter?
Also ich habe ja 2 Paper geschrieben in meiner Doktorarbeit. Das eine, was eher das Klassifizierungssystem ist und das andere eher das Lungenkrebspaper. Die werden ganz ordentlich zitiert. Also es ist ja so ein bisschen die Währung von den Forschern, wie viele Paper und wie häufig werden die zitiert. Das ist sehr schön. Das macht mich auch sehr glücklich. Auch wenn ich die Projekte vorgestellt habe auf Konferenzen, waren wirklich viele Leute, die interessiert waren. Und einmal, also das fand ich wirklich sehr nett, da habe ich mich sehr gefreut, hat mal jemand zu mir gesagt, ja, nee, das war ja voll das gute Paper, das eine, dieses Klassifizierungspaper, das war so ein bisschen das Paper so des Jahres. Und das hat mich sehr stolz gemacht.
Glaube ich. Hast ja auch nicht umsonst den ersten Platz beim Deutschen Studienpreis belegt, kann man ja einfach mal so sagen. Und was für neue Therapieformen könnten jetzt durch deine Forschung möglich werden?
Also es gibt ja bisher noch keine wirkliche Therapie, die überhaupt das Bindegewebe in Betracht zieht beim Krebs. Da gibt es sicherlich sehr viel zu holen. Und ich denke, dass das, was ich gezeigt habe, dass es halt verschiedene Kafftypen gibt, die gerade auch bei Lungenkrebs einen starken Einfluss aufs Überleben haben, dass man da halt dadurch ansetzen kann und dass man dann sagt, okay, wir sehen, dieser Kafftyp, also krebsassoziierter Fibroblastentyp, führt dazu, dass der Tumor anscheinend sehr schnell wächst und dass der nicht so anspricht auf Chemotherapie, dass man diesen dann irgendwie eliminiert oder dass man diese Prozesse, die dort in diesem Fibroblasten stattfinden, vielleicht stoppt mit Medikamenten oder so etwas. Also ich denke, da kann man schon ansetzen. Ich weiß auch, dass von verschiedenen Pharmafirmen daran geforscht wird. Die lesen auch die Paper, die publiziert werden von allen Leuten. Also jetzt nicht nur von mir, sondern es gibt ja auch noch viele andere, die sich ums Bindegewebe kümmern. Und ich denke, irgendwann wird es hoffentlich zusammenkommen.
Und da ist auch wieder die kollektive Arbeit sozusagen wichtig in der Forschung. Jetzt hast du mit deiner Dissertation eben beim Deutschen Studienpreis den ersten Preis in der Natur- und Technikwissenschaften gewonnen. Weißt du noch, wie sich der Moment angefühlt hat, als du erfahren hast, dass du den ersten Platz gemacht hast?
Ja, das habe ich noch sehr gut im Kopf, weil das war, glaube ich, wann war das? Im Juni letzten Jahres. Ich hatte den Vortrag tatsächlich, bevor ich nach Berlin gefahren bin, im Labor einmal geübt von meiner neuen Gruppe. Die wussten also, dass da irgendwas im Gange ist. Dann saß ich im Büro, da waren 2 meiner Kollegen da. Und dann wurde ich halt angerufen und dann war es noch so ein bisschen lustig, weil irgendwie haben wir uns 2-mal zurückrufen müssen, bis wir dann miteinander reden konnten, die Friederike Schneider und ich. Und wie sie dann sagte, ja, also ich wollte Ihnen sagen, Sie haben einen Preis gewonnen und zwar den ersten. Da habe ich, glaube ich, komplett entsetzt, was ins Telefon geschrien. Also wenn Sie das hören, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, Ihren Ohren geht's gut.
Sie hört sich die Folge garantiert an, da bin ich mir sicher. Sie ist auch in der Redaktion, nämlich vom Podcast.
Und dann war ich halt, ich war komplett verdattert und ich habe mich natürlich unglaublich gefreut, aber ich konnte das halt irgendwie gar nicht fassen. Und die eine Kollegin spricht halt Deutsch und die war dann so, oh, okay, sie hat vielleicht was gewonnen, ne? Ganz toll. Und der andere Kollege spricht halt kein Deutsch und der war halt komplett verdattert und war so, oh, was ist, er wusste gar nicht, was da gerade los ist. Und das war recht amüsant, wie wir das dann alles aufgeklärt haben hinterher im Büro.
Du musstest dann ja den Vortrag, den du vorher geübt hast, vor einer Jury präsentieren. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, also man muss dazu sagen, Ich habe hier auch schon auf Konferenzen Talks gehalten vor irgendwie 100 Leuten oder noch mehr. Ich war in meinem Leben vor einem Talk, glaube ich, noch nie so nervös wie dort. Auch vor meiner Verteidigung war ich zwar nervös, aber bei der Jury, bei dem Juryvortrag hat mir meine Sportuhr hinterher gesagt, herzlichen Glückwunsch zu einer Stunde Sport. Und ich habe letztendlich nur da gestanden und geredet und hinterher habe ich dann noch gesessen. Also ich war irgendwie unglaublich nervös auch, weil ich hatte halt so dieses Gefühl, okay, ich bin ja schon so weit gekommen. Es sind jetzt hier wirklich 11 sehr gute Leute da. Irgendwie will man dann ja auch sein Bestes geben. Irgendwie war es auch so ein bisschen, man hatte das Gefühl, man wird so ein bisschen bewertet nochmal, auch wenn es natürlich ja ein bisschen verrückt ist, sich sowas zu denken. Aber ja, irgendwie war ich ziemlich aufgeregt.
Und das heißt, die anderen Teilnehmenden sitzen dann auch da und hören zu, während man pitcht.
Genau, genau. Also ich war, glaube ich, die zweite, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich war ziemlich am Anfang auf jeden Fall. Vielleicht war es auch ganz gut, weil wahrscheinlich hatte ich sonst mehr als eine Stunde Sport im Sitzen gemacht.
Und was ist dann seitdem passiert, so für dich? Also wie ist der Weg weitergegangen? Hat der Studienpreis Auswirkungen auf deine wissenschaftliche Forschung jetzt genommen oder auf irgendwelche Dinge, die da passiert sind?
Also es hat natürlich schon dazu geführt, dass man nochmal so ein bisschen mehr Anerkennung auf jeden Fall bekommen hat, jetzt auch an meinem neuen Institut und mit den Kollegen da und so. Aber bisher mache ich einfach weiter und lasse mich davon jetzt nicht so beeinflussen.
Ist ja auch noch ein frischer Preis, ist ja noch nicht so lange her. Aktuell forschst du am Helmholtz-Zentrum München in einer Forschungsgruppe zu regenerativer Medizin. Was kann ich mir oder können wir uns unter regenerativer Medizin vorstellen und was ist das Ziel dieser Forschungsgruppe?
Also ich bin ja jetzt aus der Krebsforschung weggegangen. Ich bin jetzt eher so in dieser Lungenforschung, Lungenfibrose, chronische Lungenerkrankung. Und da ist es halt so, dass quasi die Lunge an sich hat ein unglaublich starkes regeneratives Potenzial. Also ich meine, wir haben ja ständig irgendwie was, Erkältung, Husten, mal natürlich Covid, da sieht man es vielleicht auch ganz gut an dem Beispiel. Und den meisten Menschen geht es danach, wenn sie irgendwie so eine Erkrankung durchgemacht haben, regeneriert sich wieder alles und es geht wieder gut, man kann ohne Probleme atmen und alles ja funktioniert wieder so wie vorher. Aber bei vielen ist das halt nicht der Fall und können sich dann halt wirklich chronische Lungenerkrankungen, da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen, ja, ausbilden. Und jetzt so, worum es uns geht, ist quasi zu verstehen, was passiert da, wie verändern sich die Zellen, wie reden die Zellen miteinander, dass sie quasi von gesund zu krank zu gesund normalerweise gehen oder dann halt im Fall von gesund zu krank und dann immer weiter krank bleiben oder sich noch verschlimmern und dann quasi das Potenzial auszuschöpfen, dass man quasi wieder zurückgeht zum Gesunden nach einer Krankheit oder dass man auch Leute, die chronische Erkrankung haben, quasi helfen kann, dass sie wieder gesund oder gesünder zumindest werden.
Was machst du da genau?
Ich bin jetzt da Postdoc in der Gruppe. Und ich habe momentan so 2-3 recht große Projekte, wo ich mit tatsächlichem Lungengewebe, das kann man sich vorstellen, wenn man also gesundes Lungengewebe, wenn jemand jetzt eine Tumor-OP hat, Lungenkrebs, dann wird ja nicht nur der Tumor rausgenommen, sondern auch so ein bisschen gesundes Gewebe drumherum, damit man sich sicher sein kann, dass man den Tumor entfernt hat.
Das ist immer so dann wahrscheinlich.
Ne? Genau, genau. Dieses gesunde Gewebe, da wird quasi nur geguckt, dass da kein Tumor mehr dran ist und dann würde das quasi weggeschmissen werden oder ja, nicht weiter verwertet werden. Und solches Gewebe können wir halt in der Forschung sehr gut nutzen. Dann verwenden wir dieses Gewebe, um die Zellkommunikation und die Architektur vom Lungengewebe zu verstehen.
Jetzt warst du am 11. Februar im Körperforum bei einer Veranstaltung der Reihe Forscher fragen. Wie war das für dich? Da ging es ja dann um Schüler in Gruppen. Und auch andere fachfremde Menschen. Und wie war das da, so diese eigene komplexe Forschung, so ähnlich wie jetzt mir, zu erklären?
Ich finde das ziemlich spannend, aber auch gleichzeitig ziemlich schwierig, weil zum einen ist, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist, ist so ein bisschen diese Sprachbarriere da, weil meine Arbeit tagtäglich, die findet halt zu 90% auf Englisch statt. Da ist es halt manchmal so ein bisschen schwierig, sich daran zu erinnern, was sind jetzt die Wörter? Und dann klingt es vielleicht auch manchmal etwas komisch, was ich sage, weil in meinem Kopf übersetze ich das simultan dann auf Deutsch.
Machst du das jetzt gerade auch im Gespräch mit mir?
Ja, teilweise. Gerade halt auch, weil viele Fachbegriffe gibt es halt nicht im Deutschen. Also dieses Single-Cell-RNA-Seq, das ist so, ich sage das wahrscheinlich 20 Mal am Tag und ich mache mir darüber keine Gedanken. Und die Leute in meinem Bereich wissen alle, was damit gemeint ist. Und dann aber, wenn man das auf Deutsch übersetzt, Einzelzell-RNA-Sequenzierung, da kann man sich halt auch zusätzlich als Laie auch nichts drunter vorstellen.
Und was hast du dann den SchülerInnen erzählt, was du machst?
Also das war ja mit Johannes Büchs, der hat das ja moderiert, der hat das recht gut gemacht. Also wir hatten dann vorher auch Vorgespräche und da hatte ich dann auch so eine Slide, wo quasi erklärt wurde, okay, so funktioniert das jetzt mit dieser Methode. Okay, wir haben da irgendwie RNA drin und die können wir messen. Die RNA ist quasi ein Indikator für die Genaktivität. Also das war halt so das Erste, da hatte ich halt da auch ein bisschen Angst vor, weil das so ein bisschen schwierig ist. Dann ist es halt auch wirklich schwierig, man bricht es immer weiter runter und dann denkt man, okay, das ist jetzt verständlich. Aber hinterher gab es dann im Foyer auch noch so eine Runde, da konnten die dann auch noch so ein bisschen Fragen stellen. Und da habe ich dann auch zwischenzeitlich gedacht, okay, das war vielleicht doch nicht so verständlich, wie ich das jetzt gesagt habe oder wie wir das ja präsentiert hatten da auf der Bühne sozusagen. Aber ja, es war auch schön zu sehen, dass es wirklich Leute interessiert. Also Forschung gerade so in diesem Bereich oder vielleicht generell Forschung ist ja mal so ein bisschen schwierig, das so runterzubrechen. Und das war sehr schön.
So gerade in der Begegnung mit Kindern oder fachfremden Menschen kriegt man dann ja ganz gut nochmal so seine Lehrstellen aufgezeigt und wie man dann auch gut Wissenschaft kommunizieren kann.
Auf jeden Fall. Und ich finde es aber auch schön, dass es sowas gibt und auch, dass die SchülerInnen dahin gegangen sind, weil ja, ich denke, das ist halt auch wirklich der Vorteil von wirklich so großen Städten. Ich hätte sowas, glaube ich, als Kind oder später in der Schule auch echt cool gefunden, aber bei uns gab es jetzt nicht so das Angebot damals. Das finde ich dann irgendwie auch schön, wenn man so sieht, okay, die nächste Generation interessiert es dann vielleicht doch auch.
Vor einem Listen-to-Wissen-Interview frage ich auf Instagram immer, ob mir auch so Leute vielleicht Fragen mitgeben wollen zur Forschung oder zu den Personen. Und ich habe für dich auch eine heute mitgebracht. Und zwar lautet die, gibt es eine bestimmte wissenschaftliche Herausforderung, die du noch angehen magst?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was mit wissenschaftlicher Herausforderung gemeint ist. Das kann sehr, sehr vieles.
Vielleicht so ein Projekt, was du dir noch vorgenommen hast oder wo du so denkst, dazu würde ich noch mal forschen wollen?
Ja, irgendwann wäre ich gerne auch Arbeitsgruppenleiterin und hätte gerne mein eigenes Labor. Und jetzt war ich ja vorher in der Krebsforschung, jetzt bin ich in dieser lungenregenerativen Forschung. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen oder es ist aktuell mein Plan, dass wenn ich vielleicht irgendwann mein eigenes Labor habe, dass ich in einen ganz anderen Bereich gehe und zwar vielleicht so Richtung tatsächlich Endometriose, weil da gibt es einfach unglaublich wenig Wissen zu, wie das aufkommt, was man dagegen machen kann, Behandlung, Diagnose, dass das nicht über OP zum Beispiel geschehen muss. Und das hilft halt auch einfach dann hoffentlich sehr vielen Frauen in diesem Fall. Das ist so etwas, wo ich momentan so im Hinterkopf das immer habe und dann so drüber nachdenke, okay, was könnte man dann da alles an verschiedenen Projekten machen? Das ist so ein bisschen das, worauf ich gerade hinarbeite, dass ich irgendwann auf meinen eigenen Füßen stehe und das machen kann, was ich wirklich selber möchte.
Super. Zum Abschluss stelle ich allen GästInnen immer die gleichen drei Fragen. Die sind jetzt wirklich einfach. Du darfst schnell antworten. Du kannst auch länger antworten, aber es reicht auch schnell. Was darf nach einem langen Arbeitstag in deinem Kühlschrank nicht fehlen? A. Frische Zutaten zum Kochen, B, Fertiggerichte oder Vorgekochtes oder C, was ganz anderes?
Vorgekochtes. Ich koche immer am Wochenende vor und dann gibt es das unter der Woche, da muss ich nicht nachdenken. Und auch was ganz anderes, ich brauche sehr viel Tee, ich könnte ohne Tee nicht überleben.
Du darfst in der Zeit reisen und einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin deiner Wahl treffen. Wer wäre es?
Spontan hätte ich jetzt wahrscheinlich Virchow gesagt, also Rudolf Virchow, der sehr viel in der Pathophysiologie beigetragen hat und auch Fibroblasten als erster wirklich so beschrieben hat, wie sie in ihrer Form existieren. Aber was ich mir auch denke, ist, ich fände es unglaublich spannend, diese ganzen Naturforscher, die irgendwie 1800 oder sonst wann durch die Weltgeschichte gereist sind und irgendwelche botanischen, also Pflanzen und Vögel sonst was angeschaut haben, die hätten sicherlich sehr viele interessante Geschichten zu erzählen.
Und die letzte Frage lautet, wärst du nicht Wissenschaftlerin geworden, was wärst du dann vielleicht heute von Beruf?
Ich glaube, ich hatte irgendwie sowas wie Schreiner gelernt oder so, weil ich mag das total gerne, mit den Händen zu arbeiten. Das ist auch im Labor toll, aber so Dinge zu bauen und zu basteln, das wäre schon cool.
Lena, es war total cool, mehr über deinen Weg jetzt in der Wissenschaft und auch über deine Forschung zu erfahren. Und wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ich sage danke für das Gespräch.
Vielen Dank und auch von mir danke für das Gespräch.
Das war Listen to Wissen mit Dr. Lena Kortz. Unsere nächste Folge ist schon das Staffelfinale der zweiten Staffel Listen to Wissen. Und sie ist zugleich eine kleine Premierenfolge.
Denn Listen to Wissen wurde zum ersten Mal live vor Publikum in Hamburg aufgezeichnet. Mit dem Psychologen Dr. Usama El Awad durfte ich über Trauma und Integration bei jungen Geflüchteten sprechen. Welche Faktoren sind besonders wichtig, damit Integration gut gelingen kann? Und was meinen wir eigentlich, wenn wir von Integration sprechen? Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Folge erscheint, abonniert Listen to Wissen in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit senden an dsp@körber-stiftung.de. Körber wird dabei mit OE geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körber Stiftung. Redaktion Nadja Lena Schröder, Isabel Rogge und Friederike Schneider mit Unterstützung von Emilian Gores. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.